Ein herzliches Willkommen an Sie alle draußen, die Sie uns heute zugeschaltet sind zu diesem, ja, ich kann sagen, unser letzter Amundi Markt Update Call für das Jahr 2022. Sie sind aus Deutschland zugeschaltet, aus Österreich. Ich habe gesehen, auch einige Kolleginnen und Kollegen aus der Schweiz sind mit dabei. Ich freue mich, dass Sie heute alle mit dabei sind. Mein Name ist Peter Bartstüber. Ich bin Managing Director bei Amundi in Deutschland und werde mit Ihnen diese bestimmt spannende Stunde gemeinsam gestalten. Ja, aktuelle Unwägbarkeiten, wirtschaftliche und politische Ereignisse gilt es jetzt auch im Dezember einzuordnen und zu bewerten. Aber heute wollen wir auch natürlich ein bisschen über den Tellerrand weiter rausschauen. Wir wollen auch einen Ausblick geben für die Perspektiven zum Ende des Jahres, aber auch in das kommende, vor der Tür stehende Jahr 2023 hinein. Was bedeuten diese Entwicklung für Ihre finanziellen Entscheidungen? Und natürlich bin ich nicht alleine für diesen Call. Sie wissen es, wir haben uns immer Experten eingeladen. Heute haben wir gleich drei davon mit dabei, die aus verschiedenen Standorten in Deutschland hier zugeschaltet sind in diesem Call. Drei Experten. Ich begrüße an erster Stelle den profilierten Ökonom Professor Michael Heise in der Volkswirtschaft mit allen Facetten zu Hause. Ehemaliger Chefvolkswirt der Allianz, jetzt Chefvolkswirt bei HQ Trust und aktives Mitglied unseres Amundi Deutschland Beirates. Herzlich willkommen. Ebenso zugeschaltet Helene Windischbauer. Sie ist bei Amundi Expertin in unserem Multi-Asset-Team in München ansässig. Sie ist dort die Head of Retail Solutions. Und natürlich nicht fehlen darf heute auch, wie immer, unser Amundi Chief Investment Officer Thomas Kruse. Wir haben wirklich ein paar schicke Folien, aussagekräftige, inhaltsreiche Folien für Sie vorbereitet, die Sie im Nachgang natürlich zugeschickt bekommen, beziehungsweise wenn Sie es nicht bekommen, dann wenden Sie sich bitte an Ihren Amundi-Ansprechpartner. Diesmal lohnt es sich besonders, diesen schicken Foliensatz anzufordern. Was haben wir heute vor? Wir starten erstmal mit einem, ja, circa 15-minütigen gesamtwirtschaftlichen Einblick, den der Thomas Kruse machen wird. Dann gehen wir rüber zu Helene Windischbauer. Sie wird uns einige Investmentstrategien darlegen, die wir bei Amundi momentan fahren, aber die auch für Sie als Investoren hilfreich sein können. Und im dritten Teil freue ich mich auf eine Einordnung, eine neue Perspektive auf den Markt von Professor Heise. Und dann bleibt natürlich auch genug Zeit für Ihre Fragen. Ich kann mir vorstellen, dass Sie derer heute viel haben. Also möchte ich Sie ermuntern, es lebt natürlich von Ihren Fragen. Wenn Sie Fragen haben, tragen Sie sie ins Chatfenster unten rechts ein und wir schauen, dass wir möglichst viel in dieser Veranstaltung unterbringen können. Gut, fangen wir mit dem Thomas an. Thomas, gestern war große Pressekonferenz in Frankfurt, der Amundi Ausblick 2023 wurde einer größeren Presseöffentlichkeit präsentiert. Es gab heute schon ein breites Echo. Unter anderem habe ich gesehen, dass die Börsenzeitung schon einige Aspekte aufnimmt. Du hast gesagt gestern, ich zitiere, es gibt Lichtblicke nach dem Sturm. Darauf möchte ich eingehen und ich freue mich, wenn du das ein bisschen ausführen könntest für die Zuhörer. Wie schätzt du die aktuelle Lage ein? Mit welchen Szenarien gehen wir in das neue Investmentjahr 2023?
Ja, vielen Dank, lieber Peter. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Ein schönes Stichwort, was du da zitiert hast, Peter, denn ich denke, auch wenn wir im Wesentlichen mit den Krisen, die wir jetzt in 2022 gehabt haben, also sprich die hohe Inflation, die restriktive Notenbankpolitik sowohl in den USA als auch in Europa, die Energiekrise als Folge des Ukraine-Russland-Krieges, auch wenn wir diese Krisen jetzt alle mit über den Kalenderjahreswechsel ein Stückchen mitnehmen, sehen wir doch gute Chancen für eine Aufhellung im weiteren Verlauf des Jahres 2023. Peter hat es gerade angesprochen und dafür möchte ich kurz die nächste Folie einblenden. Wir arbeiten bei Amundi immer mit verschiedenen Szenarien. Das zentrale Szenario, was Sie hier sehen, und das ist mit viel Text hinterlegt, auf das ich nur ganz kurz eingehen möchte, hat eine Wahrscheinlichkeit von 70% und das ist eigentlich relativ gesehen sehr hoch. Daneben ein etwas negativeres Szenario oder eben Recht auf ein positiveres Szenario. Und das zentrale Szenario bleibt tatsächlich auch für 2023 überschrieben mit dem Thema Stagflation. Zwar freuen wir uns natürlich, dass wir jetzt rückläufige Inflationsraten in den USA haben. Das betrifft sowohl die Headline Inflation als auch die Kerninflation und gehen auch davon aus, dass wir Ähnliches in Europa im ersten Quartal überschreiten werden, die Höchstpunkte. Möglicherweise haben wir das schon. Wir werden einige Verwerfungen jetzt bekommen, auch aufgrund der Strompreisbremse oder der unterschiedlichen Handhabung in den verschiedenen Mitgliedsländern. Aber es wird sich zeigen müssen, wie weit dann tatsächlich diese Inflation jetzt auch nachhaltig und auch mit welcher Geschwindigkeit sie zurückkommt. Auf der anderen Seite das Thema, wie hoch ist das Wachstum? Und Sie werden sehen, es ist nicht sonderlich ausgeprägt. Doch der Reihe nach. Geopolitisch wird das größte Risiko sicherlich weiterhin der Russland-Ukraine-Krieg bleiben. Unser Hauptszenario geht davon aus, dass wir aufgrund einer Pattsituation zwischen beiden Kriegsparteien tatsächlich im zweiten Halbjahr möglicherweise zu einem Stillstand und auch zu Waffenstillstandsverhandlungen kommen können. Wichtig ist hier diese Pattsituation, denn in dem Augenblick, wo der Westen die Ukraine derartig stark unterstützt und auch weiterhin stark unterstützt, dass man Landgewinne und Rückeroberungen bekommt, wird es schwierig für Russland und für Putin, diesen Krieg zumindest in irgendeiner Form als Teilerfolg im eigenen Land zu verkaufen, was dann möglicherweise auch zu einer Eskalation führen könnte. Wie gesagt, unser Hauptszenario ist, dass es diese Pattsituation geben wird und dementsprechend der Krieg auch möglicherweise zum Ende des Jahres zumindest in Waffenstillstandsverhandlungen münden wird. Ein wichtiges Thema ist auch gewesen die Geldpolitik der verschiedenen Zentralbanken. Hier gehen wir davon aus, dass die US-Notenbank im Ende ersten Quartals ihren letzten Zinsschritt wird machen und dementsprechend dann in eine Warteposition übergehen. Und wir gehen dabei aus, Sie werden es nachher sehen auf einer Folie, dass man die 5,25% als Endzinssatz des Zinserhöhungszykluses nicht überschreiten wird. Anders bei der EZB. Die wird die Zinsen noch weiter anheben zwar, aber entgegen dem, was der Markt erwartet, nämlich 3% als finalen Zinssatz, gehen wir hier nur von 2,5% aus. Hat damit zu tun, dass die Rezession ihrerseits eben auch eine preisreduzierende Wirkung mitbringt und wir gehen in Europa von einer Rezession aus. Das Thema Energiekrise sprach ich an für den Winter 2022/23 schaut es gut aus. Wir haben 100% unser Gasspeicher gefüllt zurzeit. Jetzt kommt es ein Stückchen weit drauf an, wie weit der Winter ein ganz kalter Winter wird und wir diese Gasspeicher tatsächlich auch abarbeiten, um dann irgendwann im Februar, März uns Fragen zu stellen, wie weit können wir sie denn bis zum Oktober auf 80 beziehungsweise bis zum November 2023 auf 90% zurückführen. Uns fehlt immerhin das, was Russland uns an Gasexporten im ersten Halbjahr 2022 zur Verfügung gestellt hat. Und auch wenn wir jetzt aktuell die Flüssiggasterminals in Betrieb nehmen, zwei jetzt im Dezember, eine im Januar, werden sie doch nicht diesen Nachteil in vollem Umfang ausgleichen können. Insofern stellt sich gerade so zwischen Februar, März bis hin, ja, ich würde mal sagen, in den Sommer die Frage, wird es reichen, dass wir auch 2023, 2024 auskömmliche Gasspeicherreserven haben werden. Wir gehen grundsätzlich davon aus, jetzt schon. Diese Frage wird sich erst im zweiten Halbjahr so ein bisschen auflösen. Damit eigentlich auch schon mal ein erster Lichtblick. Vom Wirtschaftswachstum her müssen wir sagen, die USA rechnen wir durchaus mit einem sehr moderaten Wachstum, aber eher mit einem Soft Landing, das heißt keine Rezession. In Europa werden wir um die Rezession nicht herumkommen, die jetzt bereits im vierten Quartal, dann auch im ersten und möglicherweise auch im zweiten Quartal 2023 ein großes Thema sein wird. Wir sehen aktuell an den Kapitalmärkten durchaus eine starke Gegenbewegung, gerade auch auf der Aktienseite. Würden das allerdings nicht stärker interpretieren momentan als eine Gegenbewegung, denn die Unternehmensgewinnerwartungen sind noch sehr hoch im Moment und wir gehen davon aus, dass sich diese noch ja bis zu 10% reduzieren könnten. Blättern wir mal eine Folie weiter, dann sehen Sie das Ganze mal in Zahlen. Das Wirtschaftswachstum in den USA auf der linken Seite in der Mitte würden wir für 2023 tatsächlich nur mit 0,8% und damit deutlich unter Produktivitätswachstum annehmen. Und auch für 2024 wird die Dynamik vermutlich dann erst im zweiten Halbjahr zunehmen. Was bedeutet aufgrund des Basiseffektes, dass wir für das Gesamtjahr 2024 nur 0,6% erwarten. In der Eurozone andererseits gehen wir für 2023, wie gesagt, von einer Rezession aus, was in einem Wirtschaftsrückgang um 0,7% Punkte sich ausdrückt. Dafür dann aber 2024 ein Zuwachs von 1,1%, auch von einer etwas niedrigeren Basis. Spannend ist sicherlich unsere Prognose für China. Wir hatten dieses Jahr durchaus starke Schwankungen, auch immer verbunden mit der No-Covid-Policy. Noch im Sommer haben wir angenommen, wir würden nur 2,7% Wachstum. Jetzt schaut es zwar etwas besser aus mit 3,2%. Entscheidend wird aber sicherlich sein, wie weit es zu einem echten Reopening in China kommt, wie weit man die No-Covid-Policy komplett zurücknimmt. Wir gehen davon aus, dass das bis zum März hin auch vollkommen der Fall sein wird und rechnen mit einem Wirtschaftswachstum in Höhe von 4,5%, gefolgt von 4,3% in 2024. Auch bedingt dadurch, dass man sehen kann, dass verstärkt im Immobilienbereich wieder Wohnungen verkauft werden, die hier die Dynamik etwas zunimmt. Schauen wir einmal auf die rechte Seite. Da ist das Weltwirtschaftswachstum abgetragen und mit einem Wert von 2,2% des Jahr 23 und 2,7% des Jahr 24 ist das doch eine sehr moderate Wachstumsleistung, die wir weltweit haben. Vor allen Dingen beeinträchtigt durch die entwickelnden Länder, die sogenannten Developed Markets, hier abgekürzt mit DM, während die Emerging Markets so mit 3,5 bis 3,9% in den beiden Jahren eigentlich das leisten, was wir auch von ihnen erwarten durften. Schauen wir eine Folie weiter, dann sieht man das auch nochmal in einer anderen Grafik auf der linken Seite. Konzentrieren möchte ich mich hier aber eher auf unsere Inflationsprognosen auf der rechten Seite. Die USA wird unserer Meinung nach, was die Inflation betrifft, den Höhepunkt bereits überschritten haben, wenn wir den Kalenderjahreswechsel bekommen. Und wir sollten im Gesamtjahr dann wieder eine Inflation bekommen in Höhe von 4,1%, gefolgt von 2,3% im Jahr 2024 und damit dann letztendlich auch schon einen Wert, der gerade mal geringfügig über dem Zentralbankziel von 2% liegt. In Europa schaut das Ganze etwas anders aus. Wir sind etwas nachgelagert, was die Inflation betrifft und rechnen hier für das kommende Jahr mit 7,5% weiterhin einen sehr hohen Wert, gefolgt dann aber in 2024 auch von 3,2%. Und wenn man sich mal die Developed Markets hier in Summe anschaut, dann sind wir mit 2,5% in 2024 nahe an dem, was die Zentralbanken haben. Allerdings auch deutlich höher als das, was wir in den letzten Jahren vor Corona gehabt haben, wo wir immer so um die 1,0, 1,2, 1,4% tendiert haben. Die nächste Seite zeigt uns dann die Zentralbankzinssätze, die wir auf 12 Monate prognostizieren. Seitens der Fed, wie gesagt, die 5 1/4. Das würde bedeuten, dass die Äußerungen von Jerome Powell aus dem Oktober, wo er gesagt hat, wir gucken jetzt mehr datenabhängig, wie weit wir die Zinsen weiter erhöhen müssen, würden aber durchaus auch darauf hindeuten, dass der Zins über die ursprünglich genannten 5% hinweggehen kann, dass diese Aussage gerade mal um 1/4 Prozentpunkt strapaziert wird und wir eben nicht höher gehen Richtung 5,5 oder sogar 6%, was dann sicherlich die US-Wirtschaft auch stärker in Mitleidenschaft ziehen würde. Also hier der sogenannte Terminal Rate bei 5 1/4. Interessant in diesem Zusammenhang, dass wir für die EZB, wie gesagt, nur 2,5% erwarten, während am Markt momentan aktuell 3% eingepreist sind. Hintergrund ist hier tatsächlich, dass die Rezession in Europa auch ihren Beitrag dazu leistet, dass die Preise runterkommen. Die hohen Strompreise, die gerade jetzt auch am Beispiel Deutschlands zum 1. Januar weitergegeben werden, werden den Konsum belasten und dementsprechend ist eine noch straffere Zinspolitik seitens der Zentralbank unserer Meinung nach nicht notwendig. Die Bank of England wird ihren Zins bis auf 4,5% anheben und dann aber auch zu einem Ende kommen. Also insofern unterschiedliche Geschwindigkeiten bei den Zentralbanken, die dann, wenn ich auf die nächste Seite schaue, im ersten Quartal aber durchaus zum Ende kommen sollten. Insofern, wenn ich die drei Krisen betrachte, die ich anfangs angesprochen habe, also auf der einen Seite, wann kommen die Notenbanken zu einem Ende und auf welchem Niveau? Welche Ausmaße wird die Energiekrise weiterhin für Europa haben und wie stark wird sich das Wachstum in China tatsächlich wieder erholen? Dann gehen wir davon aus, dass wir im ersten Quartal durchaus noch einige Schwierigkeiten an den Kapitalmärkten vor uns haben. Auch im Hinblick, wie gesagt, dass die Gewinne momentan noch etwas hoch erwartet sind. Sich dann aber, und das war die Eingangsbemerkung von Peter Bartstöber, im weiteren Verlauf des zweiten Quartals doch einige Lichtblicke für das Jahr 2023, auch mit Blick auf 2024 eröffnen, sodass die Börsen dann deutlich besser laufen sollten. Ich möchte die Grafik nicht so verstanden wissen, dass tatsächlich hier eine Performance-Erwartung abgetragen ist. Das würde ja bedeuten, dass wir auch das kommende Jahr im negativen Bereich beenden. Davon gehen wir nicht aus, sondern wir sind durchaus positiv, speziell auch für das vierte Quartal und sehen da auch die Möglichkeit, dass die Fed tatsächlich die Zinsen auch wieder wird senken können. Schauen wir mal eine Seite weiter noch. Da sieht man dann im Wesentlichen die großen Risiken, die wir erwarten. Das ist tatsächlich der Krieg in der Ukraine, dann aber auch die globale Gewinnrezession, die ich angesprochen habe. Die Möglichkeit auch einer Rezession in China, wenn man dann nicht von der No-Covid-Policy Abstand nimmt, aber auch die Problematik, dass die Notenbanken unter Umständen bei einer weiterhin hohen anhaltenden Inflation gezwungen sein könnten, über die von uns erwarteten Zinssätze hinaus die Zinsen anzuheben. Das sind die wesentlichen Risiken, auf die es gilt, in 2023 zu achten. Damit möchte ich meinen kurzen volkswirtschaftlichen Ausblick beenden und möchte meiner Kollegin Helen Windischbauer die Möglichkeit geben, daraus entsprechende Investmentstrategien abzuleiten.
Wunderbar, super, lieber Thomas. Hier plätschern schon die Fragen rein. Bleiben Sie bitte aufmerksam dran, schreiben Sie Ihre Fragen rein. Das sind schon sehr, sehr interessante Themenbereiche, die wir haben. Es geht, sehe ich hier, um Energielieferungen nach Deutschland, um China-Politik, Taiwan, Ukraine-Krieg haben wir schon. Also bitte schreiben Sie Ihre Fragen. Aber jetzt fangen wir erstmal den zweiten Teil an, Thema Investmentstrategie. Helene, du bist dran, unsere Head of Multi-Asset Solutions. Ich will mal so zwei Begriffe reinwerfen, die ich ganz interessant fand, Helene. Bonds are back, hat es gestern geheißen. Aber auf der anderen Seite soll es auch Einstiegsmöglichkeiten an den Aktienmärkten weitergeben. Wie ist deine Einschätzung? Was machen wir? Was sollen Investoren jetzt hier in Betracht ziehen?
Vielen Dank. Ja, gehen wir mal auf die nächste Folie. Und das ist eigentlich schon sehr interessant, die Ausgangslage. Denn das ist eine ganz wichtige Botschaft. Die Bewertungen werden jetzt attraktiver. Das gilt nicht nur für Aktien, das gilt genauso für Anleihen, um damit auch den Bogen zu Thomas und den Bogen zu Peter Bartstöber zu schließen. Das ist eine ganz interessante Grafik hier. Was sieht man hier? Sie sehen hier die Bewertungsniveaus der unterschiedlichen Assetklassen. Die sehen Sie unten abgetragen. Und auf der Y-Achse sehen Sie seit 1998 die unterschiedliche Verteilung dieser Bewertungen. Und wenn man sich das Rechteck, das dunkelblaue Rechteckverteilung ansieht, bezieht sich das auf die Bewertung der Assetklassen im Dezember 21, also vor genau einem Jahr und im Vergleich zu der Bewertung im November 22. Und man sieht hier doch tatsächlich, dass das Jahr 22 einiges an Neubewertungen, so wie wir es auch immer sagen, gebracht hat und damit aber auch uns wieder neue Einstiegsmöglichkeiten eröffnen wird im Verlauf des nächsten Jahres. Auf der nächsten Seite, ganz interessant, haben wir eine Übersicht zusammengestellt. Und zwar sieht man hier sehr schön im Zeitablauf die Auswirkungen der Investitionen auf das Basisszenario, also das, was Ihnen Thomas Kruse gerade vorgestellt hat. Es sind viele Elemente dabei. Also zum einen sind wir der Meinung, dass die Anleihen zurück sind. Das ist zum einen über die Staatsanleihen mit einer deutlich interessanteren Rendite, als wir das in den letzten Jahren gesehen haben. Auch die Investment-Grade-Unternehmensanleihen sind interessanter, vor allem in den USA. Vorsichtig sind wir bei den High-Yield-Anleihen und auch noch sehr selektiv bei den Emerging-Markets-Anleihen, hier vor allem nicht in lokaler Währung. Wenn wir uns dann bei den Anleihen weiter nach rechts bewegen im Zeitstrahl, also dann auf dem zweiten Quartal oder auch drittes oder viertes Quartal, sieht man hier, dass wir weiterhin den Schwerpunkt auf hochwertige Unternehmensanleihen legen. Wir mischen die Emerging Markets Anleihen bei aufgrund der höheren Rendite. Und ganz hinten raus am Jahresende können wir dann auch mit Lichtblicken arbeiten und sagen, die High Yield Unternehmensanleihen bieten wirklich selektive Möglichkeiten, auch hier wieder unter dem Gesichtspunkt der Rendite. Auf der Aktienseite sehen wir auch im nächsten Jahr deutliche Einstiegsmöglichkeiten. Wir werden im ersten Halbjahr insgesamt noch zurückhaltend sein, aber nicht uns ganz natürlich von den Aktien verabschieden. Hier interessant ist vor allem der Fokus auf Qualitätsaktien, auf niedrig bewertete Qualitätsaktien oder auf hohe Dividenden. Interessant finden wir im ersten Halbjahr die US-Aktien gegenüber dem Rest der Welt, werden dann aber zyklischer im weiteren Verlauf des Jahres und sagen, globale Aktien werden interessanter, also auch hier wieder Emerging Markets Aktien, aber auch natürlich europäische Aktien und verändern unsere Selektion hinsichtlich zyklischen Titel oder auch Small- und Mid-Cap-Aktien. Wir sagen, das 60-40 Multi-Asset-Portfolio kommt zurück, denn 60-40 ist höchst interessant, denn der Fokus wird weiterhin im nächsten Jahr auf der Inflation bleiben, mit entsprechenden Wirkungen natürlich auf Aktien als auch auf Renten. Und die Diversifikation, die wir über dieses 60-40-Portfolio haben, wird im nächsten Jahr sehr schlagend sein. ESG-Themen nach wie vor, das ist ein strukturelles Thema. Und Sie wissen, dass wir im Haus Amundi schon seit sehr, sehr langer Zeit darauf setzen, das verinnerlicht haben, das in unseren Investmentprozessen, in unseren Lösungen, in unseren Produkten umsetzen. Und auch hier sagen wir auf jeden Fall bitte weiterhin den Fokus auf den ESG-Themen im nächsten Jahr haben. Schauen wir mal auf die nächste Seite. Hier ist nochmal ein bisschen dezidierter dargestellt, warum wir der Meinung sind, dass die Anleihen zurück sind. Also zum einen werden sich die Zinsen im nächsten Jahr stabilisieren. Wir haben in diesem Jahr eine ungemein starke Bewegung an den Anleihenmärkten gesehen. Es ist nicht so, dass wir im nächsten Jahr davor komplett gefeit sind, aber diese massive Bewegung, wie wir sie dieses Jahr hatten, werden wir so nicht sehen. Das heißt, man hat noch ein bisschen Anpassungsbedarf, aber danach oder auch schon jetzt kann man durchaus anfangen, schon die ersten höheren Zinsen sich einzuverleiben im Portfolio. Das ist der nächste Punkt. Attraktive Rendite wird mittlerweile geboten. Und nicht zu vergessen, dass auch ein ganz wichtiger Charakter der Anleihen in einem Multi-Asset-Portfolio, nämlich die Diversifikation, sich auch hier wieder auszahlen kann. Bewertungen sind interessant, deutlich interessanter geworden im Verlauf des Jahres. Das hatte ich Ihnen ja auch schon im Eingangschart gezeigt. Hier insgesamt bleiben wir sehr flexibel, vorhin auch schon angedeutet, bei Schwellenländern und tatsächlich insgesamt darauf zu achten, wie die Liquidität in den einzelnen Anleihen aussieht. Auf der nächsten Seite sehen wir nochmal eine Übersicht über unsere Prognosen für die nächsten 12 Monate hinsichtlich der zweijährigen Renditen, USA, Deutschland, Japan, UK. Das gleiche dann auch nochmal für die zehnjährigen Renditen. Und was man hier sehr schön absieht, ist unsere Prognose zum einen in dem dunkelblauen Balken, dann auch in dem leicht schraffierteren Balken, wo wir letztlich die Renditen der zweijährigen und der zehnjährigen sehen werden. Und durch diese roten Balken, das ist das Niveau am Marktniveau, das Sie Mitte November hatten, sieht man deutlich, dass vor allem die USA schon sehr interessant geworden ist. Was natürlich noch immer ein bisschen die Frage ist, wie die EZB im nächsten Jahr ihre etwas hawkischere Politik nun ausgestalten wird, auch im Zuge der Rezessionsgegebenheiten, die ihn auch der Kruse dargelegt hat. Da ist es mit der US-Notenbank ein bisschen leichter zu handhaben, auch weil sie hier von einer Terminal Rate ausgehen, die dort noch ein bisschen eine Neubewertung am Markt erfordert, aber nichtsdestotrotz hier für uns ein bisschen klareres Bild schon sich zeigt. Japan aufgrund des sehr niedrigen Zinsniveaus als auch aufgrund der Zentralbankpolitik, die noch sehr dovish ist, noch nicht von Interesse. Aber auch in UK gibt es mittlerweile sehr attraktive Renditen. Schauen wir uns den nächsten Slide an. Hier ist nochmal sehr interessant zu sehen für die Aktien. Aktien haben wir überschrieben, es ist ein Markt für Stockpicker, denn Bewertungen und Gewinnerwartungen werden die Rezessionssorgen nicht so ganz widerspiegeln. Also das heißt, zum einen wird uns im nächsten Jahr auf jeden Fall die Sorge um eine Gewinnrezession, wenn nicht auch eine tatsächliche Gewinnrezession bei den Aktien begleiten. Wir sagen, bei einer Gewinnrezession bei den Unternehmen ist es wichtig, auf robuste Geschäftsmodelle zu setzen, auf Unternehmen, auf Qualitätsunternehmen zu setzen, die Preissetzungsmacht haben, die in der Lage sind, die hohen Inputpreise auf ihre Verkaufspreise umzusetzen und damit auch ein Ertragswachstum sicherstellen können und auch dann hinsichtlich der Ausschüttung gegenüber den Anlegern auch eine hohe Dividende oder auch Aktienrückkäufe sicherstellen können. Interessant, die Inflation wird uns ja natürlich weiterhin begleiten. Hier ist es, wie gesagt, wichtig zu achten darauf, Unternehmen sich auszusuchen, die Erträge weiter steigern können. Wir setzen auf ausgewogene Qualität, auf das heißt also auf Unternehmen mit sehr gesunden Bilanzen, mit einer niedrigen Verschuldung oder aber auch mit außergewöhnlichen Geschäftsmodellen, die Möglichkeit haben, ihre Preise durchzusetzen. Wir setzen weiterhin auch auf Substanzwerte, also Value-Titel, vor allem in defensiven Bereichen, werden aber uns dann im Verlauf des Jahres anderen Titeln oder auch anderen Style, Faktoren zuwenden, werde ich Ihnen aber gleich nochmal zeigen. Globale Divergenzen sind ziemlich wichtig und ziemlich interessant. Also es wird sich nicht nur innerhalb der Faktoren, innerhalb der Sektoren eine Verschiebung im nächsten Jahr ergeben, sondern auch hinsichtlich der regionalen Präferenzen. Insgesamt sind wir zunächst erstmal etwas positiver für US-amerikanische Unternehmen im Vergleich zu den europäischen, da wir der Meinung sind, dass das Umfeld für den Konsum in den USA deutlich besser ist als in Europa. Auch hier nochmal Bezug auf den Part von Herrn Kruse, der eben auch sagte, dass wir, der Konsument in Europa, doch eine Belastung, eine relativ höhere Belastung zu tragen hat hinsichtlich Strom oder auch der allgemeinen Energiepreise. Und das wird sich auch auf den Konsum auswirken. Dann ESG, auch hier wieder sehr wichtig, also ein sehr, sehr interessantes Unternehmen. Wir wollen die Energiewende begleiten und die derzeitige Energiekrise zeigt ja auch, wie wichtig das Thema nach wie vor ist und in Unternehmen zu investieren, die diesen Wandel und diesen einen engagierten ESG-Ansatz vorantreiben. Auf der nächsten Seite sehen wir nochmal das 60-40-Portfolio. Ich habe es ja vorhin angesprochen. Also das 60-40-Portfolio bedeutet ein Multi-Asset-Portfolio, in dem 60% in Aktien investiert wird und 40% des Portfolios in Renten investiert wird. Wir sehen auf jeden Fall für das nächste Jahr einen Neustart, denn es ist vor allem aus Diversifikationsgründen extrem interessant und aber auch aus Renditegesichtspunkten deutlich interessanter geworden als im Vergleich zum letzten Jahr. Sie sehen hier zwei Grafiken. Die linke ist unsere eigene Einschätzung. Und zwar geht es hier darum zu sagen, wie sehen auf Quartalssicht die Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Konjunkturphasen aus. Und je nach Farben sehen Sie, dass der rosa Teil, also die Korrekturphase, die uns jetzt vor allem im Jahr 2022 sehr stark begleitet hat, im nächsten Jahr sukzessive sich zurückbilden wird, dafür aber mehr Fokus auf eine Late-Cycle-Phase gelegt wird. Also das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir in ein Late-Cycle-Umfeld kommen, deutlich erhöht wird. Aber nicht nur Late Cycle, denn Sie sehen auch im hellblaueren Teil die Recovery, also die Erholungsphase. Hier steigt im Verlauf des Jahres für nächstes Jahr deutlich nochmal die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch uns dann sukzessive erholen können. Was heißt das übersetzt auf ein Multi-Asset-Portfolio? Und Sie sehen dann auf der rechten Seite zum einen den Korrekturbalken, nenne ich ihn, und den Late-Cycle-Balken. Und sieht man sehr schön, dass für die einzelnen Asset-Klassen sich durchaus unterschiedliche Verschiebungen ergeben können, unterschiedliche Asset-Klassen je nach Phase von Interesse werden. Zum einen Erhöhung der Aktien dann auch im Verlauf des Jahres, gerade im zweiten Halbjahr dann wieder deutlich interessanter. Das Gleiche gilt dann auch für die Rohstoffe. Wenn wir davon ausgehen, dass im zweiten Halbjahr auch die wirtschaftliche Entwicklung global gesehen sich auch wieder leicht verbessern kann, Das ist natürlich deutlich positiv für Rohstoffe. Gilt natürlich auch ein Hoffnungsschimmer für China, das natürlich auch sehr stark rohstoffnachfragend ist. Dann aber auch natürlich zu sagen, wir erhöhen unseren Anteil in den Unternehmensanleihen global gesehen. Also hier eine sehr interessante Grafik, die Ihnen auch im Verlauf des Jahres immer wieder eine Anleitung geben kann, wie Sie sich in Ihrem Multi-Asset-Portfolio positionieren können. Auf der nächsten Seite ist es nochmal sehr interessant zu sehen, wie wir in der Aktienselektion im Verlauf des nächsten Jahres agieren werden. Also wie schon dargelegt, befinden wir uns im ersten Halbjahr noch in der Korrekturphase, verändern uns dann zunehmend im Verlauf 23 und dann auch schon in 24 in eine Erholungsphase. Das heißt für Aktien folgendermaßen regional betrachtet, zunächst in den interessanter USA gegenüber alles andere als den USA. Also hier vor allem ein bisschen der defensivere Eineinschätzung gegenüber der USA spielt hier raus. Noch nicht zyklisch, was dann in der Erholungsphase bedeutet, dass zum Beispiel Europa und Emerging Markets regional interessanter werden, denn hier ist auch wirklich der zyklische Aspekt interessanter bei den Sektoren. Genau das gleiche Bild, erst defensiv, dann zyklischer und dann wieder zyklischer im Verlauf des Jahres, wenn man auf den Style guckt. Hier zunächst sehr starkes Augenmerk auf Qualität, auch auf Qualitätssubstanzwerte, auf die hohen Dividendenrenditen, die auch einen Puffer gegenüber der Inflation bieten können, auch einen etwas Puffer bieten können in den Aktienportfolien hinsichtlich stärkeren Kursbewegungen noch nach unten. Also hier hat man durch die Dividendenrenditen eine mögliche Abfederung im Portfolio, low vol, wie wir sagen, also auch auf Aktien zu setzen mit einer geringeren Volatilität, um höheren in den Phasen ein höheres Risiko an den Märkten nochmal aufkommt, auch hier nochmal ein bisschen in ruhigeres Fahrwasser mit der Aktienanlage zu sein und auch zu kommen. Das ändert sich dann wieder im Verlauf 23, also dann im vierten Quartal hinsichtlich auch 24. Da sagen wir, gut, jetzt kann man nochmal interessante, niedrig bewährte Unternehmen nochmal einsammeln oder investieren. Hier wird auch, weil dann der zyklische Komponente wieder stärker hervortritt, die Small Caps wieder von Interesse werden und man setzt auch wieder auf eine deutlichere, höhere Volatilität. Auf der nächsten Seite sieht man hier nochmal die 60-40-Zuteilung und dass wir der Meinung sind, dass ein positiver Aufschwung in Sicht ist. Der Herr Kruse hat es sehr schön gesagt mit Lichtblicke. Das sehen wir auch so. Was wir hier in der linken Grafik in diesem Jahr gesehen haben, war schon sehr außergewöhnlich. Hatte natürlich die Gründe, Sie wissen ja sehr genau als aktive Zuhörer von unserem CIO-Call, was die Gründe waren. Und man sieht hier links letztlich die Performance-Entwicklung für ein 60-40 Portfolio für die USA genommen. Das heißt, investiert im US-Titel für Europa. Da ist nochmal ein roten Balken schlimmer in der Langzeitbetrachtung aus, aber hier konzentrieren wir uns mal auf die USA. Und dann sehen Sie, dass wir in diesem Jahr in einem Multi-Asset-Portfolio 60-40 wirklich diesen doppelten Performance-Verlust sowohl auf der Aktienseite als auch auf der Rentenseite in diesem roten Balken nach unten reflektiert bekommen haben. Aber es ist sehr außergewöhnlich und es ist allerdings davon auszugehen, dass wenn wir ein so massives Jahr mit einem Double-Digit-Verlust, also mit einem zweistelligen Minus-Verlust haben, sieht man hier sehr schön auf der rechten Seite, dass zu erwarten ist, dass dieses Multi-Asset-Portfolio, dieses gemischte Portfolio dann auch wieder im Jahr darauf einen deutlichen Performance-Zugewinn verzeichnen kann. Und auch interessant auf der rechten Seite dann zu sehen, was die durchschnittliche Rendite für ein solches 60-40-Portfolio über die Jahre hinweg zu erwarten hat. Also eine sehr, sehr interessante und eine sehr gute Botschaft auch für die Multi-Asset-Portfolien im nächsten Jahr. Auf der nächsten Seite sehen wir nun eine Übersicht unserer Einschätzungen. Das ist sehr textlastig. Was aber hervorsticht, und das können Sie bestimmt mit einem Blick erkennen, ist das grüne Verbesserung. Denn, wie gesagt, wir waren sehr vorsichtig, sehr, sehr, ja, eingeschränkt in diesem Jahr, aber durch den Ausblick und durch diesen Veränderungspfad, von dem wir ausgehen, dass er nächstes Jahr so eintreten wird, im Rahmen unseres Basisszenarios, kann man durchaus ableiten, dass für viele Assetklassen sich nun eine Verbesserung einstellen kann. Das gilt vor allem auf der Anleihenseite. Hier natürlich auch getrieben durch das durchaus interessantere Zinsumfeld, aber natürlich auch auf der Aktienseite, hier vor allem in den USA, in Europa, aber auch in Emerging Markets und China. Ich möchte gerne hier an der Stelle schließen und an Herrn Bartstüber zurückgeben.
Vielen Dank, Helene. Das könnte meine Lieblingsfolie werden, wenn ich da drauf schaue. Ich sehe so viele grün geschriebene Begriffe Verbesserung. Das sollte uns doch ins neue Jahr begleiten. Also ich habe jetzt von dir, aber auch von Thomas mitgenommen, wir nehmen die Herausforderungen, die Unwägbarkeiten mit ins neue Jahr. Und jetzt ist die Frage, wie sich das natürlich auswirkt, wie sich das durchschlägt. Und dann bin ich ganz froh, dass wir jetzt noch eine weitere Perspektive auf diese Situation bekommen. Und gebe gleich rüber zum Professor Heise. Herr Professor Heise, wie sehen Sie diesen Ausblick? Wo wird es aus Ihrer Sicht vielleicht noch größere Herausforderungen geben? Oder gibt es vielleicht auch sogar noch größere Chancen?
Ja, vielen Dank, Herr Bartstüber. Ich freue mich, dass ich auch bei diesem Ausblick auf das kommende Jahr dabei sein kann. Ich kann nahtlos anknüpfen bei dem, was Herr Kruse gesagt hat. Wir haben es mit sehr vielen Krisen zu tun gehabt im Jahr 2021 und wir haben es auch noch mit einigen Krisen jetzt im Jahresübergang zu tun. Aber trotz dieser vielen Krisen glaube ich, dass die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die Kapitalmärkte im kommenden Jahr recht günstig sein werden. Wir werden eine Erholung der Konjunktur sehen. Die Prognosen, dass wir eine sehr, sehr harte Landung bekommen, dass wir in eine schwere Rezession hineingehen, die haben abgenommen. Viele haben ihre Prognosen korrigiert. Und gleichzeitig sehen wir, dass die Inflation ihren Höhepunkt wohl überwunden hat. Und beides zusammen spricht meines Erachtens für eine günstige Entwicklung der Kapitalmärkte im kommenden Jahr. Sie hatten nach Risiken und Herausforderungen gefragt. Ich glaube, die größte Herausforderung, das größte Risiko, das ja Herr Kruse auch angesprochen hat, ist tatsächlich eine Eskalation und eine Ausweitung des Ukraine-Krieges, der die Energiemärkte noch einmal in Verwerfungen hineinbringen könnte. Ich denke, dass dieses ein Risikoszenario ist, ein Tail Risk, wie man so schön sagt, und nicht besonders wahrscheinlich ist. Weder der Russland noch die westliche Welt haben ein Interesse an einer Eskalation und Ausweitung dieses Konfliktes. Und deswegen denke ich, dass die Aussagen von Herrn Kruse dazu sehr zutreffend sind. In Bezug auf die Energiemärkte und die Energiekrise haben wir auch ein paar positive Entwicklungen zu sehen. Es ist der westlichen Welt gelungen, doch weitgehend unabhängig zu werden von russischen Energielieferungen. Es gibt neue Bezugsquellen. Überall auf der Welt werden auch konventionelle Energieressourcen wieder stärker ausgeschöpft und neue Explorationen begonnen. Und wir haben eben einen enormen Schub für erneuerbare Energien verschiedenster Art durch diese Krise, die dann eben auch mittelfristig zu einer wieder besseren Entwicklung führen sollten. Natürlich auch für Investoren im Übrigen sehr, sehr interessant sind. Insofern denke ich, dass wir dann nicht in eine neue Energiekrise hineinlaufen werden im kommenden Jahr. Und das führt mich zum Basisszenario. Ich würde es auch so einschätzen, dass das Basisszenario eine Wahrscheinlichkeit von etwa 70% hat. Für mich beinhaltet das Basisszenario, dass wir mehr oder weniger konstante Energiepreise haben, durchaus auf diesem hohen Niveau bleiben und darf nicht zu optimistisch sein, aber doch eine Konstanz im Wesentlichen der Energiepreise im nächsten Jahr haben. Und dann, glaube ich, sind die Chancen doch sehr, sehr groß, dass die Wirtschaft sich nach einem schwachen Einstieg in das Jahr, vor allem in Europa, dann wieder erholen kann und dass wir auch einen Rückgang der Inflation im kommenden Jahr sehen werden. Wenn ich die Zahlen mir anschaue, wäre ich vielleicht noch ein Tick zuversichtlicher als die Zahlen, die Herr Kruse in seinem Tableau dargelegt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass wir sogar für die Eurozone im Bereich von Null abschließen das kommende Jahr und nicht deutlich ins Minus rutschen. Die Gründe für etwas Optimismus, wir haben viele Belastungen, das muss ich natürlich vorweg sagen, über die Inflation, über steigende Zinsen, das ist, glaube ich, klar und viel diskutiert. Aber es gibt eben auch stabilisierende Faktoren, auch für die Wirtschaft in der Eurozone. Der wichtigste ist aus meiner Sicht, dass die Arbeitsmärkte sich als sehr, sehr robust erweisen gegenüber der Verlangsamung der wirtschaftlichen Entwicklung, gegenüber der Verlangsamung der Nachfrage. Die Unternehmen haben nach wie vor eine sehr, sehr hohe Arbeitsnachfrage. Es gibt nach wie vor sehr, sehr viele unbesetzte Stellen. Deren Zahl geht leicht zurück, aber nach wie vor gibt es ein Ungleichgewicht zwischen unbesetzten Stellen und Arbeitslosen. Also da ist eine hohe Nachfrage der Unternehmen nach Arbeit und ich sehe nicht, dass die wirklich wegbricht im kommenden Jahr, zumal viele Unternehmen immer noch sehr hohe Auftragsbestände haben, die sie abarbeiten wollen und vielfach die Arbeitskräfte nicht finden, um das zu tun. Das ist nicht eine Situation, die für eine schwere Rezession spricht. Normalerweise ist ja der Arbeitsmarkt ein Faktor, der eine Rezession dann verschärft durch Beschäftigungsabbau und Massenarbeitslosigkeit. Das würde ich nicht sehen. Das gibt der Entwicklung Stabilität. Weiterer Grund für etwas Zuversicht ist meines Erachtens in den Rettungsprogrammen der Regierungen in den europäischen Ländern zu sehen, die durchaus beträchtlichen Umfang haben. Vielen Ländern kann man eben das Volumen dieser Rettungsprogramme oder Entlastungsprogramme auf 2% des Bruttoinlandsproduktes schätzen. Das bringt eben auch noch ganz schön Stabilität. Und drittens möchte ich auch daran erinnern, dass wir in den Covid-Jahren eine erhebliche Überersparnis in eigentlich allen europäischen Ländern zu sehen hatten. Und diese Überersparnis noch lange nicht aufgebraucht ist. Die Sparquoten sind wieder auf normale Niveaus gesunken. In Deutschland etwa ist die Sparquote da, wo wir vor der Krise waren. Das heißt, dass diese enorme Überschussersparnis der Jahre 2020 und 2021 durchaus noch zur Verfügung steht, um Konsum zu finanzieren, um die hohe Inflation abzufedern in gewisser Weise, sodass wir nicht mit einem drastischen Konsumeinbruch im kommenden Jahr in Europa rechnen müssen. Also alles zusammengenommen, glaube ich, gibt es ganz gute Chancen auf günstige Kapitalmarktentwicklungen im nächsten Jahr. Und ich würde auch daraus ableiten, wie Frau Windischbauer es gemacht hat, dass man im Laufe des Jahres dann wieder stärker in Risiken einsteigen kann. Ganz kurzfristig ist sicherlich mit noch einiger Unsicherheit und Volatilität zu rechnen, aber im Verlauf des Jahres 2023 dürften Aktien doch recht gut performen und die Zinsen werden vielleicht ein bisschen höher liegen als derzeit, sind ja in den letzten Wochen auch wieder deutlich zurückgekommen. Ich glaube, werden ein wenig höher liegen und die EZB-Politik wird vielleicht ein Tick höher gehen noch, als das in einem Rezessionsszenario der Fall wäre. Ich denke, dass die Rezession nicht so stark wird, dass die EZB schon bei 2,5 Schluss macht. Ich könnte mir eher vorstellen, dass der Leitzins in der EZB so auf die 3% hochgeht. Aber das wird eine günstige Kapitalmarktentwicklung nicht verhindern.
Super, vielen Dank, Professor Heider. Lassen Sie uns doch diesen Aspekt gleich mal aufnehmen, weil da habe ich gesehen, dass Sie noch einige Fragen, es beschäftigt offensichtlich einige Investoren. wenn man ein paar Wochen zurückschaut, wir haben die Bärenmarktrallye gesehen. Andere sprechen von einer Wendesituation. Nicht nur der Kanzler von einer Zeitenwende, sondern auch die Investoren von einer Wendesituation, weil sich jeder irgendwie ein Stück weit danach sehen, dass er sagt, diese lange Perlenkette der Probleme soll endlich aufhören. Vielleicht starten wir jetzt mal wirklich durch, gleich mit Beginn des neuen Jahres. Auf der anderen Seite habe ich auf den Folien auch gesehen, Gewinnrevision, Gewinnrezession 2023. Lassen Sie es uns konkret machen. Glauben Sie, dass wir die Lows von 2022 auch nochmal am Jahresbeginn 2023 im ersten Halbjahr sehen können? Ich weiß nicht, wer dazu was sagen will. Thomas, ist das vielleicht bei dir angesiedelt? Kommen diese Lows nochmal aus Sicht der Mundi?
Die Frage nehme ich gerne. Ich würde mal sagen, so wie wir es auch gesagt haben, viele der Krisen, die wir jetzt in 2022 gesehen haben, nehmen wir zunächst mal mit ins neue Jahr. Wir haben jetzt durchaus eine sehr positive Aktienmarkt- und auch Rentenmarktentwicklung eigentlich im letzten Quartal gehabt. Vor allen Dingen aber auch deshalb, weil uns das Thema Inflation, Zentralbank, restriktive Zentralbankpolitik doch lange in 2022 begleitet hat und wir eigentlich auch ein Stückchen weit sehnsüchtig darauf gewartet haben, dass die Inflation jetzt runterkommt. Jetzt haben wir den Wendepunkt zumindest mal in den USA gesehen. Was ich jetzt aber auch zeigen muss, ist, dass die Inflation tatsächlich nachhaltig im ersten Quartal runterkommt. Und wir haben weiterhin noch eine Zentralbankpolitik, die etwas anzieht. Ich gehe davon aus, dass gerade diese beiden Themen, nachhaltige Inflationsrückgang, beziehungsweise was macht die Notenbank da draus, uns im ersten Quartal noch einige Unsicherheit mitbringen wird. Der andere Aspekt, den du angesprochen hast, die Gewinnrezession, Peter, die wird schon kommen. Also wir haben jetzt, was wir feststellen konnten, einen hohen Prozentsatz amerikanischer Haushalte, die von sich sagen, sie können eigentlich die monatlich laufenden Ausgaben nicht mehr unbedingt in vollem Umfang bestreiten. Dieser Prozentsatz ist angestiegen von August, da hatten wir noch so um die 14%, reden wir jetzt über 41%. Der Anteil der Kreditkartenschulden ist deutlich angestiegen. Und ebenfalls auch die Sichteinlagen bei Geschäftsbanken das erste Mal seit 1994 wieder negativ. Also alles Aspekte, wo man sagen kann, die Inflation macht sich bemerkbar, der Konsum wird etwas zurückkommen in den USA. Insofern auch hier ein guter Grund, warum letztlich die Gewinne etwas zurückgenommen werden müssen. Wir erwarten momentan immer noch ein Gewinnwachstum für Amerika von +7% 23 versus 22. Das erscheint uns zu hoch. Und auch in Europa sind wir momentan zumindest noch bei einer guten schwarzen Null. Also insofern auch da würden wir unter dem Rezessionsszenario argumentieren, kommen wir etwas zurück. Beides also Aspekte, die sich gerade im ersten Quartal bemerkbar machen. Und wir würden schon vermuten, dass die Aktienmärkte jetzt zurückkommen. Ob wir auf die Tiefstände zurückkommen, dafür braucht es, glaube ich, tatsächlich sogar ein bisschen mehr. Also da würde ich dann sagen, darf die Inflation nicht unbedingt sehr stark zurückkommen oder vielleicht sogar mal einen Monat haben, der eine höhere Zahl hat. Sonst würde ich die Lows aus dem Jahr 2022 so nicht mehr erwarten.
Dankeschön, Thomas. Vielleicht für dich auch doch, Helene, eine schöne Frage. Jetzt haben wir über die Gewinnschätzungen, die Gewinnrevisionen, Rezessionen auch gesprochen. Hier fragen sich Teilnehmer, welche Branchen sie denn jetzt präferieren sollen. Und auch die Frage ist jetzt wieder ganz klar Value for Growth. Und wenn ein Switch stattfinden sollte von defensiven Titeln hin zu zyklischen Titeln, wann ist der genau? Wahrscheinlich wird ja eine Punktprognose von dir erwartet.
Ja, das sind viele, viele Themen, viele Fragen, aber vor allem versuchen wir es mal mit zyklisch und defensiv. Fangen wir mal damit an. Also es ist genau das Thema Gewinnrezession. Das haben wir bislang noch nicht gesehen, denn die Gewinnrevision und die Gewinnerwartungen sind noch zu hoch. Nicht nur für die USA, auch für Europa. Also das gilt für beide Regionen. Das heißt, das müssen wir uns leider erstmal abarbeiten in den Aktienmärkten. Von dem her ist es wichtig, hier defensiv zu bleiben, auf defensive Geschäftsmodelle oder defensive auch Branchen, Sektoren zu setzen. Vielleicht nochmal, wann ein Wendepunkt stattfinden könnte. Wichtig ist immer der Blick auf die Frühindikatoren, also auf die konjunkturellen Frühindikatoren. Auch hier nochmal, wir nehmen immer wieder Bezug in unseren CIO-Calls auf den ISM oder auf die PMIs in den USA als auch in Europa. Und hier haben wir bislang auch noch nicht eine richtige Kehrtwende, Trendwende gesehen. Also die Momentum ist weiterhin negativ. Dynamik hat sich zwar etwas verbessert, wurde auch so reflektiert an den Märkten. Allerdings ist hier auch noch nicht eine klare Trendwende in Sicht. Also das ist nochmal ganz, ganz wichtig zu sehen. Das heißt also, deshalb ist es noch zu früh, auf die Zyklik zu setzen. Und zudem ein wichtiger Punkt, ja, was passiert mit China? Also wann öffnet sich China so weit wieder, dass China ihren seinen wichtigen Beitrag im globalen Handel an den Emerging Market Märkten wieder ausspielen kann? Und da sind wir auch noch nicht. Und defensiv weiter bleiben. Wir haben ja immer noch etwas geopolitisches Risiko und nicht etwas, das habe ich jetzt etwas überspitzt gesagt, das geopolitische Risiko ist da. Und hier müssen wir auch einfach noch mal ein bisschen abwarten, wie sich nun weiter gerade der Konflikt in Europa, der Krieg gegen die Ukraine weiterentwickeln wird. Von dem her ist es wichtig, hier defensiv zu bleiben. Aber wir haben ja auch gesagt, bitte agil bleiben, bitte flexibel bleiben, bitte alles mitbeobachten, mit uns mitleben bei den CIO-Calls, denn wir halten Sie hier auf dem Laufenden. Das ist ganz wichtig, auch für Sie Anleger dabei zu bleiben, um die Trendwenden, um wirklich die wichtigen Veränderungen an den Märkten mitbekommen zu können. Sektoren, defensiv, ja, oder Branchen. Ich habe die Dividendenzahler erwähnt, da kann man einem sehr schön ableiten und sagen, man kann auf die Rust, wie wir sie nennen, Sektoren setzen. Das heißt also auf Immobilienunternehmen, die über stabile Mieten eine gute, stabile Dividende ausschütten können. Oder über die Versorger. Natürlich muss man hier sich genau ansehen, welche Versorger es sind und auch wie die Versorger die Energiewende mit begleiten können. Aber Versorger sind grundsätzlich, auch gerade in den USA, stabile Dividendenzahler. Oder Telekommunikationsunternehmen zahlen viel. Und auch was wir aufsetzen und sehr interessant, auf Unternehmen, die Basisgüter des täglichen Lebens herstellen, also Staples, das S in diesem Rust. Also hier gibt es durchaus interessante Branchen, auf denen die Anleger setzen können und auch auf das Thema Dividende hier oder auch bei Aktienrückkäufen mit profitieren können.
Danke, Helene. Professor Eiser, Sie haben vorher von den vorigen Auftragsbüchern der Unternehmen gesprochen. Wir haben im Rahmen dieses CIO-Calls auch immer wieder über die Lohnpreisspirale berichtet und die inflationären Tendenzen, die daraus entstehen können. Manche fragen sich, wie geht es weiter mit der Inflation? War es das schon oder bleibt das jetzt auf diesem Niveau festgetackert? Jetzt in Bezug auf die Lohnpreisspirale, ist die Gefahr gebannt oder wird das Weitergehen, die ersten Abschlüsse, die wir gesehen haben in den verschiedenen Branchen, waren ja durchaus relativ hoch, muss man sagen. Wird das die Inflation noch weiter verschleppen?
Ja, die Inflation ist natürlich in gewissem Sinne persistent. Sie kommt recht schnell, geht aber nur langsam. Und ein Grund dafür ist eben, dass in den Löhnen, aber auch in vielen anderen Wirtschaftskontrakten, dann eben höhere Inflationserwartungen Eingang finden und so zu einer Perpetuierung der Inflation führen. Diesen Aspekt werden wir auch diesmal sehen. Deswegen wird die Inflation nur schrittweise und graduell zurückkommen. Und ich denke auch über einen Zeitraum von 4-5 Jahren werden wir noch nicht wieder bei den 2% angelangt sein, die dem Ziel der EZB entsprechen. Deswegen ist auch wichtig, dass man als Anleger weiterhin ein inflationsresistentes Anlageportfolio hat. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Die Lohnpolitik ist allerdings nicht so aggressiv, wie viele das befürchtet hatten. Wir sehen in den USA schon seit geraumer Zeit jetzt höhere Lohnsteigerungen, inzwischen auch in Deutschland. Aber wenn Sie sich Abschlüsse wie etwa die IG Metall anschauen, dann sind die durchaus relativ verhalten und kompensieren aus der Sicht der Arbeitnehmer noch nicht in vollem Umfange den Effekt der Inflation. Also ich denke, dass die Sorgen über eine Lohnpreisspirale, die auch ich geteilt habe, dass die vielleicht etwas zurückgenommen werden können und wir doch im Zuge einer etwas schwächeren Wirtschaftsentwicklung, einer Stabilisierung der Energiepreise, einem weiteren Rückgang der Angebotsprobleme, die wir auf der Welt haben, und der ist recht deutlich, dass wir da wirklich mit der Inflation zurückkommen und die Inflation dann zurückgeht, was die Zentralbank veranlassen wird, da stimme ich voll dem Gesagten zu, dann doch das Tempo der Zinssteigerung zunächst mal zu verringern und dann vielleicht im ersten Quartal, möglicherweise auch erst im zweiten Quartal, auf weitere Zinssteigerungen zu verzichten. Ich glaube, die Möglichkeit wird sich eröffnen und dann haben wir eben eine relativ gute Entwicklung der Kapitalmärkte vor uns.
Vielleicht kann ich da noch was ergänzen,
bitte.
Peter. Die Inflation hat sich ein Stückchen weit verändert. Also ursprünglich haben wir am Anfang eine angebotsgetriebene Inflation auch durch Lieferengpässe gehabt. Logischerweise haben wir jetzt natürlich als nachgelagert, gerade in Amerika aufgrund des angespannten Arbeitsmarktes, auch ein Stück weit eine Lohnpreisspirale bekommen. Jetzt haben wir die Energiekrise, die auch ihren Tribut den Tribut zollen müssen. Das heißt, viele von den Lohnpreisspiraleffekten, also sprich höhere Löhne, werden auch in Richtung Energieträger fließen. Und wenn ich sagte, wir haben noch eine Energiekrise, die uns auch ein Stück weit begleitet, wir gehen davon aus, dass zum Beispiel am Spotmarkt im nächsten Jahr durchaus nochmal Gaspreise in Höhe von 150 Euro erscheinen werden, also ein Stückchen höher als das, was wir jetzt haben. Dennoch, die Inflation wird zurückkommen. Wenn China ein Stückchen weit sich weiter öffnet, werden wir diese Angebotsengpässe nicht mehr haben, was schon vielfach für leichtere oder geringere Produktionskosten sorgen wird können. Auch mit einem Grund, warum wir übrigens auch die Inflation deutlich zurücknehmen. Denn die Zahl, die ich genannt habe, 7,5% für die Eurozone im Durchschnitt 2023, das ist ja der Durchschnittswert. Wenn man mal schaut, wo wir uns eigentlich im vierten Quartal, und das ist jetzt nur auf Quartalsbasis befinden, dann sind wir eigentlich in Amerika so ungefähr auf einem Wert für viertes Quartal von Höhe 2,8% in der Eurozone, aber immer noch bei knapp, ja, sagen wir mal, um die 6%, wenn ich mir die Quartalszahlen anschaue. Also die Inflation wird schon deutlicher zurückkommen, auch weil diese Lohnpreisspirale nicht zwingend in höherem Konsum münden kann, weil die Energiekrise doch einiges wegfrisst.
Das ist ja nochmal eine positive Botschaft hier zum Schluss. Und ich muss leider sagen, zum Schluss, ich habe gerade auf die Uhr geschaut, wir könnten bestimmt noch sehr, sehr lange weiter diskutieren. Aber das soll auch ein Grund sein, dass Sie auch nächstes Jahr, im neuen Jahr 2023, wieder einschalten, wenn wir diese Themen auch nochmal weiter besprechen werden, denn sie werden uns weiter beschäftigen. Ich habe den Eindruck, dass wir heute einen verhalten optimistischen Ausblick fürs neue Jahr gegeben haben. Es ist wie immer im Leben, natürlich lauern die Gefahren am Wegesrand, aber die Chancen überwiegen. Und an dieser Stelle möchte ich mich bei meinen drei Experten heute ganz herzlich bedanken. Professor Michael Heise, die Helene Windischbauer und den Thomas Kruse. Hinweisen möchte ich Sie aber auch noch an ein weiteres Programm, das wir für Sie bereithalten. Wir starten nämlich gleich ins neue Jahr mit einer hochwertigen Konferenz, der Amundi Outlook Investment Konferenz, wo Sie sich gerne anmelden können. Am 25. Januar findet sie statt, wird unser erstes Highlight sein, dass wir machen 2 Stunden Diskussionen, Interviews, fundierte Analysen. Als Gast haben wir den Professor Füß mit dabei, Präsident des IFO-Instituts, der auch nochmal hier einen Beitrag leisten wird und weitere hochwertige Referenten auch aus dem Hause von Amundi International. Ja, meine Damen und Herren, bevor ich zu Thomas Kruse nochmal für die abschließenden Worte für dieses Jahr und für diesen Call rüberschalte, möchte ich mich persönlich bei Ihnen auch nochmal bedanken für Ihre Treue. Ich habe heute den Call moderiert, wie andere auch in diesem Jahr. Peter Bartschüber war mein Name. Ich freue mich, wenn wir uns gesund und munter im nächsten Jahr wiederhören. Und die Abschlussworte soll Thomas Kruse nochmal sprechen. Bitte an dich, Thomas.
Danke, Peter. Ja, liebe Kunden, liebe Zuhörer, ich möchte es nicht versäumen, mich im Namen von Amundi und vor allen Dingen im Namen des gesamten Teams bei Ihnen sehr herzlich zu bedanken. Wir haben in diesem Jahr 2022 18 CIO-Calls gemacht und dabei mehr als 9.000 Teilnehmer gehabt, also mehr als 500 Teilnehmer pro Call. Das ist für uns eine ganz tolle Zahl und eine schöne Bestätigung für unsere Arbeit. Sie waren in diesem sicherlich schwierigen Jahr sehr treue und auch sehr aktive Zuhörer. Und ich hoffe, wir haben Ihnen mit der Auswahl, gerade auch unser Gastredner, immer wieder eine interessante, andere Perspektive auf die aktuellen Themen bieten können. Stellvertretend dafür möchte ich mich gerne bei Herrn Heise bedanken, der schon traditionell jetzt zum zweiten oder ich weiß gar nicht, sogar vielleicht schon zum dritten Mal bei unserem Jahresausblick für das kommende Jahr teilgenommen hat. Ihnen herzlichen Dank, Herr Professor Heise. Jetzt bleibt es mir nur noch, Ihnen ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen. Kommen Sie gut ins neue Jahr und seien Sie uns dann nach der Amundi Investmentkonferenz bei dem ersten CIO-Call in 2023 am 9. Februar auch weiterhin so sehr gewogen wie bisher. Wir freuen uns sehr über Ihren Zuspruch. Alles Gute und vielen Dank.